Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Szenografie.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute setzen wir Veranstaltungen mal so richtig in Szene. Ich selbst kann das nicht, aber Susanna Böhm kann es. Die ist nämlich seit 20 Jahren freiberufliche Bühnenbildnerin und seit 2017 Ausstattungsleiterin der renommierten Bregenzer Festspiele. In dieser Funktion habe ich sie kennengelernt. Jetzt hat sie mich damit überrascht, dass sie auch ausgebildete Keramikerin ist und als Autorin und Regisseurin eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen gemacht hat. Da kommen offensichtlich viele kreative Talente zusammen. Meine Vermutung ist, dass das hilft, wenn man als Szenografin arbeitet. Herzlich willkommen, Susanna.
Danke, Michael.
Bevor wir zum Thema Veranstaltungen kommen, was verstehst du selbst unter Szenografie? Das ist ja nicht mal so ein normaler Beruf wie Bäcker oder Journalist. Welche Aspekte gehören zur Szenografie?
Na, im Prinzip ist es immer eine Verbildlichung von entweder einem Text, einem Inhalt oder einer Emotion, wahlweise das Ganze auch in Kombination, und bei der Oper kommt noch die Musik dazu.
Ist der Raum auch ein Bild oder geht es wirklich dann nur um das Bühnenbild, um ein zweidimensionales Bild?
Der Raum ist auf jeden Fall immer Teil des Bühnenbildes. Vielmehr, das Bühnenbild passt sich ja auch an den Raum an, passt sich in den Raum ein. Und es gibt ja durchaus auch Räume, die brauchen gar nichts. Und du hast bereits das Gefühl, du stehst in einem Raum, der dich irgendwie verändert.
Kannst du da mal ein Beispiel sagen für einen Raum, der mich verändert, dich verändert?
Also ich würde mal sagen, sehr viele Dombauten, was jetzt nicht nur kirchlich gemeint ist, die einfach eine runde Kuppel haben und grundsätzlich einfach eine Architektur, die irgendwie auf dich einwirkt. Also ein Beispiel ist das Kunsthaus Bregenz, das ist ja ein sehr moderner Bau. Und zum Glück ist der Eintritt unten ins Foyer gratis, weil das kann man immer machen und ist sofort wie in einem Meditationsraum.
Wodurch glaubst du, dass das so ist?
Also es ist einerseits wahrscheinlich das Gebäude selber, es ist ja eher so ein Kubus, sehr symmetrisch ist, sehr ruhig, sehr klar. Innen natürlich ganz minimalistisch. Es ist ja als erstmal leerer Installationsraum, Ausstellungsraum geplant und gedacht worden. Und in diesem Sinne auch sehr, sehr gut umgesetzt. Also du hast ruhige Flächen, Betonflächen, aber eben sehr schön polierter Beton. Und du hast ein sehr sanftes, gleichmäßiges Licht, Tageslicht, was auf dich einströmt. Du kannst eben auch völlig ohne Kunstlicht dort sein.
Also Wanderer, kommst du nach Bregenz, ab ins Foyer vom Kunsthaus, eintrittsfrei.
Danach bitte zu den Bregenzer Festspielen.
Das war jetzt der Werbeblock. Susanna, was machst du konkret, damit wir wissen, was macht eigentlich eine Szenografin? Was tust du so den ganzen Tag?
Szenografin ist noch mal ein bisschen was anderes als meine Funktion hier als Ausstattungsleitung. Szenograf stellt das Bühnenbild her, beziehungsweise designt das Bühnenbild. Es ist auf jeden Fall kein freier künstlerischer Beruf im Sinne eben Malerei, Bildhauerei, denn du bist ja immer an einen Text, eine Oper oder im Fall einer Veranstaltung an Wünsche und Vorgaben des Veranstalters gebunden.
Um diese Umsetzungsarbeit zu machen, welche Gewerke, welche Kompetenzen bringst du in deiner Person zusammen? Was hilft dir bei dieser Tätigkeit?
Es ist Grundvoraussetzung, dass du einfach ein visueller Mensch bist und erstmal alles, was um dich herum passiert, aufsaugst, würde ich sagen. Ich gehöre typisch zu diesen völlig lästigen Menschen, mit denen du spazieren gehst und mitten im schönsten Gespräch dann sagst, ah, guck mal, da drüben die Baumrinde oder irgend sowas. Ja. Das ist, finde ich, so eine Grundvoraussetzung, dass du einfach jemand bist, der alles aufsaugt, was visuell um einen herum stattfindet oder einfach vorhanden ist. Um als Bühnenbildner zu arbeiten, sollte man unbedingt technisches Verständnis, handwerkliches Verständnis, also Tischler, Metallbau ist auch sehr hilfreich, Und dann weitergehend natürlich, je nach Größe des Theaters, wo du auch arbeitest, musst du ja oft auch Requisiten selber bauen können. Du musst so oder so ein Modell selber bauen, musst mit Stoff umgehen können. Kostüm gehört nicht zwangsläufig dazu, ist aber auch oft Teil des Auftrags.
Aufsaugen visuell und dann auch wieder in die Welt bringen, materialisieren. Gibt es eine Szenografie von dir, die du als besonders gelungen ansiehst, wo du, wenn du da heute noch dran denkst, sagst, ah, die macht mir heute noch Freude?
Das ist auch so ein bisschen so ein grundsätzliches Thema mit Bühnenbild. Du musst ja auch die Lust an der Vernichtung haben. Also meine Mutter war immer, mein Gott, jetzt hast du sowas Schönes gebaut und jetzt muss das alles wieder weggerissen werden. Und ich denke so, ja, ich freue mich schon, wenn ich wieder einen schwarzen leeren Raum vor mir habe. Das ist fast schon, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Teil dieses kreativen Moments. Denn du bist ja jetzt gerade als Bühnenbildner so im Theaterbereich oder Opernbereich, kann es dir passieren, dass du jetzt dreimal gefragt wirst, eine Butterfly zu machen. Und die kannst du ja nicht jedes Mal gleich machen.
Du meinst Madame Butterfly.
Madame Butterfly, Entschuldigung. Oder egal, es kann dir passieren, dass du eben dreimal das gleiche Shakespeare-Stück inszenieren musst oder eben das Bühnenbild dafür finden musst. Dann hast du ja vielleicht auch einen anderen Regisseur, der auch was völlig anderes von dir möchte. Du bist ja auch herausgefordert, einen völlig neuen Denkansatz und damit auch einen neuen visuellen Ansatz zu finden. Das ist der Grund, weshalb man nicht so dran hängt und sagt, das war ganz, ganz toll, sondern immer so, ja, das war sehr schön und ich freue mich schon, wenn ich es nochmal machen darf und es wird ganz anders.
Jetzt mal zu unserem Fokus auf Veranstaltungen. Ist es eigentlich möglich, bei einer Veranstaltung, ich meine jetzt nicht ein normales Meeting, sondern eine größere Veranstaltung, keine Szenografie zu haben? Also mir fällt dieser Satz von Paul Watzlawick ein, der sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, gibt es eigentlich immer irgendeine Form von Szenografie, auch bei einer Veranstaltung?
Für meinen Begriff hast du jetzt zwei Sachen kombiniert, weil auf einer Veranstaltung kann man ganz sicher nicht nicht kommunizieren. Und das meine ich jetzt nicht über das gesprochene Wort, sondern in dem Moment, wo ich mich mit anderen Menschen in einem Raum befinde, ist ja schon Kommunikation da. Aber wenn ich natürlich sage, ich möchte ein bestimmtes Raumgefühl erzeugen oder gewisse Emotionen verstärken, eine Aussage unterstreichen, dann denke ich, ist eine Szenografie wahrscheinlich schon ein sehr, sehr starkes und gutes Hilfsmittel.
Was können denn Elemente so einer Veranstaltungsszenografie sein? Was hast du da gerade für Bilder?
Oh, das ist schön, das kann ja alles sein. Ich mag sehr gerne auch das Außen in den Innenraum bringen. Wenn du mit Naturelementen arbeiten kannst, mit Bäumen oder Wasser, das finde ich wirkt eben immer sehr, sehr stark. Ich meine, das passt sicher nicht zu jedem Thema, aber andersrum, wenn du ein Thema hast, wo das passt, dann finde ich zum Beispiel, das macht sehr, sehr viel.
Es gibt den Begriff der Biophilie, von einem amerikanischen Evolutionsforscher geprägt, Edward O. Wilson, der sagt, wir haben eine natürliche Liebe zum Lebendigen. Und tatsächlich vermisse ich manchmal in diesen Veranstaltungsräumen das Lebendige. Also wir haben eine natürliche Attraktion auf Bäume, auf Wasser, auf Belebendes. Warum wird das so selten eingesetzt?
Ja, ich glaube, da kommen wir schnell an die technisch-pragmatische Seite, dass es natürlich nicht ganz einfach ist. Also allein, wenn du dir vorstellst, du willst in einem Raum 20 Bäume, also auch nur die gefällten, da brauchst du natürlich erstmal einen Kran und die müssen befestigt werden und. Ich glaube, da scheitert es ganz oft an so Sachen. Oder wenn du ein Wasserbecken machen willst, dann muss das dicht sein, dann darf es nicht verschmutzen.
Die müssten das von vornherein in den Veranstaltungssaal einbauen, das Grüne, das Lebendige, oder?
Ja, die Veranstaltung draußen machen.
Oder die Veranstaltung draußen machen. Veranstaltungen sind ja auch eine Form, Geschichten zu erzählen. Also zum Beispiel Geschichten von Macht, wenn man zum Beispiel als Verband oder als Partei seine Stärke zeigen will. Oder eine Geschichte des Wandels, also wenn man möchte, dass von einer Veranstaltung Veränderungsimpulse ausgehen sollen. Wie kann Szenografie die Erzählung so einer Geschichte unterstützen? Also nehmen wir jetzt mal diese Machtgeschichte. Was würdest du sagen, was würdest du empfehlen, wenn ich dich frage, das soll jetzt wirklich stark aussehen, wie wir da auftreten?
Na, kommt erst mal drauf an, von welcher Partei du bist, würde ich es ja vielleicht auch ablehnen. Ja gut, gerade für Macht gibt es ja auch in der Architektur viele Beispiele aus vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden, wie sowas immer funktioniert hat. Also monumental arbeiten ist auf jeden Fall unterstützend.
Was heißt das genau, monumental arbeiten?
Mit entsprechenden Säulen und massiven Gebäude, was du ja auch bei einer Szenografie so machen kannst, da hast du einfach schon mal was manifestiert, was Großes, was Massives, wo du dann davor stehst. Also dann erweckt es natürlich den Eindruck so, dass mein Palast, das habe ich schon mal erschaffen mit meiner Stärke. Das könnt ihr mir zutrauen, dass ich sowas kann zum Beispiel.
Nach meiner Wahrnehmung gehört auch dazu, dass also die besonders Mächtigen in diesem Kontext, dass die ganz weit oben sitzen. Also wenn ich mir so den Volkskongress in Peking dann angucke, wenn dann diese Führerriege über den Delegierten thronen, gehört es auch dazu. Im Raum eine Überhöhung.
Klar, das ist jetzt natürlich für unsere Begriffe ein relativ extremes Beispiel. Ich glaube, wenn du jetzt eine politische Veranstaltung in Deutschland machen würdest und der Redner würde sehr weit oben sitzen, käme das vielleicht eher ein bisschen ungut rüber und ich würde abraten. Auch mit viel Gold arbeiten ist vielleicht nichts, was jetzt in unserem Kulturkreis das in einem positiven Sinne unterstützen würde. Da glaube ich, wäre die Architektur eher etwas, auch wenn man auch da ja einige unangenehme Beispiele aus unserer Geschichte immer noch in den Städten hat. Aber eben, das funktioniert trotzdem immer noch sehr gut.
Die andere Form, die ich vorgeschlagen habe, eine Geschichte des Wandels. Sagen wir mal, du machst eine Konferenz, da soll es um Klimawandel, um Verhaltensänderung, um Nachhaltigkeit gehen. Was wäre so eine spontane szenografische Idee, die dir da gefallen würde, die motivierend wirkt, in diesen Wandel einzustimmen?
Ja, das wäre zum Beispiel eine hervorragende Aufgabe, um die Natur in den Raum zu bringen, auf jeden Fall. Weil, wie du vorhin auch schon bestätigend gesagt hast, das macht ja sofort was mit einem. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, zum Beispiel einen schönen Moosteppich, also einen echten Moosteppich da zu haben, der daran erinnert, nicht nur an das, was man vielleicht möchte und so ein bisschen Sehnsuchtsort ist, sondern vor allen Dingen auch an etwas, was wir schon sehr stark am Verlieren sind.
Das ist eine Emotion, die geweckt wird. Stichwort Emotion. Ich habe einen Podcast mit dem Dramaturgenkollegen Christian Mikunda gehört, der sagt, es gehe ihm bei der Veranstaltungsdramaturgie darum, ganz präzise, so sagte er, eine emotionale Wirkung zu erzielen. Meine Frage ist, geht das überhaupt? Also Szenografie A macht Emotion B? Fragezeichen.
Ich glaube, es geht nicht wirklich. Also es ist auch nochmal zu deinem Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist absolut richtig, aber man kann sich sehr wohl verschließen. Ich kann ja nicht das kommunizieren, was mein Gegenüber automatisch dann auch aufnimmt, sondern ich kann nur etwas anbieten. Aber ob und wie das vom Betrachter aufgenommen wird, da stecke ich ja nur sehr bedingt drin. Ich mache jetzt mal ein simples Beispiel. Du möchtest Liebe als Emotion erzeugen und sagst, das ist doch toll, dann mache ich ganz viel so Herzchen, die nah beisammen sind, in Raum, dann habe ich das. Naja, ich glaube nicht, dass mich das jetzt sehr berühren würde. Ja?
Irgendjemand flippt aus und wird völlig aggressiv wegen dieser pinkfarbenen Herzen.
Genau das meine ich. Ja. Und jemand anders kommt rein und sagt, oh, schau mal, wie schön. Ja. Drum ist für mich halt Szenografie, das ist ein Angebot. Wenn man jetzt im gleichen Kulturkreis ist, lässt sich das vielleicht ein bisschen einfacher mit beeinflussen, aber es kann und sollte ja nicht so sein, dass man schon vorplant, möglichst bei jedem einzelnen Betrachter das gleiche Erlebnis zu wecken.
Das wäre ja auch eine subtile Form von Manipulation.
Ja, da nimmst du mir jetzt meinen Anschlussgedanken vorweg. Das ist für mich dann eigentlich primär eine Werbeveranstaltung. Wenn jemand sagt, ich will massiv werben, egal was es ist, dann versuchst du natürlich, alles an Repertoire da aufzufahren, um ans Ziel zu kommen. Aber das sollte, finde ich, nicht die Grundlage sein bei einer Veranstaltung.
Also es braucht das Angebot und die Offenheit, nehmt ihr es an oder nicht. Überlegst du dir nicht trotzdem als Stenografin, ich möchte das und das bewirken oder ich möchte etwas auslösen? Also zumindest ein Auslösewunsch, der bei dir existiert.
Doch, auf jeden Fall. Und im Theater- und Opernbereich musst du ja, weil du hast ja Vorgaben. Das will das Stück, das will der Regisseur, mit dem du arbeitest und auch das Publikum. Weil mehr noch als bei einer Veranstaltung geht es ja hin, um deinen interpretatorischen Raum zu erleben und dann eben mehr oder minder zu teilen oder ihn weiter auszubauen.
Kannst du dafür mal ein Beispiel von einer Inszenierung sagen? Also was war die Intention auch des Regisseurs? Welche Lösung hast du gefunden?
Das ist lustig, dass mir das jetzt einfällt, weil ich glaube, das ist eins meiner allerersten Bühnenbilder gewesen, eben irgendwo im Off-Theater in Berlin. Und ich könnte dir jetzt nicht mal mehr sagen, was das Stück genau war. Aber es ging darum, dass der Regisseur wollte, dass eben gewisse Personen nicht wirklich Teil des Stücks werden. Immer wieder versuchen, reinzukommen in diesen gemeinschaftlichen Raum. Aber er wollte das eben verhindern. Und das habe ich über eine nach innen reingesetzte doppelte Wand aus Plastikfolie. Und dadurch konntest du natürlich ganz einfach dieses, okay, jetzt ist die Person dabei, jetzt ist sie nicht dabei. Das ist ein ganz einfaches Mittel. Und da glaube ich, dass es von fast allen genauso verstanden wurde, wie es gemeint war. Dadurch, dass man aus einem gleichen kulturellen Kontext kommt, kann man schon sehr gut vorahnen und entsprechend beeinflussen, wie etwas beim Betrachter ankommt. Da gibt es aber sehr, sehr schöne Beispiele im Theaterbereich, zum Beispiel Peter Brook. Der hat es ja extrem aufgebrochen, indem er eigentlich fast keine Szenografie mehr benutzt hat, sondern immer den ganzen Raum benutzt hat. Den oft inszeniert hat, eben auch mit Sand oder irgendwelchen anderen Elementen. Und dann musste der Rest nur noch über die Darsteller passieren.
Der ganze Raum, verstehe ich das richtig, einschließlich des Publikumsraums?
Ja, du bist in der Industriehalle, sitzt gerne auch ringsrum, also nicht unbedingt im Kreis, aber an vier Seiten bestuhlt mit Tribüne. Und dann passiert etwas in diesem Kreis. Und dann aber sehr stark eben nur unter den Darstellern, was ja im Prinzip auch wie Tanztheater. Da ist ja auch oft das Bühnenbild sehr minimalistisch und das Hauptaugenmerk ist wirklich auf der Bewegung, auf der Kommunikation untereinander der Darsteller.
In dieser Podcast-Reihe hat der Professor Hartmut Rosa über das Phänomen der Resonanz gesagt, dass sie nun mal unverfügbar sei. Etwas berührt mich aber, wie die Antwort darauf ist, die emotionale Antwort darauf ist, das ist eben nicht kontrollierbar, nicht steuerbar. Ist das für dich ein Faszinosum oder ist es eine Herausforderung oder ist es beides? Oder nervt es auch? Würdest du gerne noch genauer wissen, okay, wenn ich das mache, dann kann ich schon darauf zählen, dass es eine gute Resonanz oder eine Resonanz in eine bestimmte Richtung gibt.
Also ein Faszinosum ist es insofern, dass ich eben empfinde, ja, das Leben und das Zwischenmenschliche, was es ausmacht und warum will ich Live-Performance haben? Warum reicht mir nicht das Online-Streaming? Und das ist genau dieses Moment, wo man eben sagt, da passiert so viel an unterschiedlichen Energien. Und dadurch entsteht ja nochmal was ganz Eigenes. Also das ist natürlich sehr subtil, aber für mich ist es, das ist die Schönheit. Ich möchte begeistern, das will man immer im Theater, aber in welche Richtung jemand begeistert ist und was das jetzt in ihm ausgelöst hat, ob das jetzt mehr der Schauspieler war oder das Bühnenbild oder die Musik, ich glaube, das ist völlig egal.
Du hast gerade schon das Stichwort online genannt. Wir sehen uns jetzt auch per Zoom und reden miteinander. In der Pandemie haben ja diese ganzen Online-Tools und virtuellen Plattformen so einen regelrechten Boom und Blüte erlebt. Wie schaust du als Szenografin da drauf? Du hast gerade schon gesagt, dass eine bestimmte subtile Ebene offensichtlich verloren geht. Wie schaust du als Szenografin auf diesen Boom?
Ich will, dass die Leute wieder in die Theater- und Opernhäuser gehen. Ganz klar, ganz klar.
Wegen deines Arbeitgebers oder auch wegen dieser Faszination von Lebendigkeit, die du gerade genannt hast, die dir eigen ist?
Naja, natürlich Letzteres. Also Arbeit würde ich auch andere wiederfinden. Aber genau darum geht's ja bei Live-Performance. Wieso wollen das auch Schauspieler oder Sänger? Wieso wollen die das? Und es ist eben die Einzigartigkeit des Moments. Es findet alles das, was stattfindet, findet einmal genau in diesem Moment statt.
Das ist ja online genauso. Da könnte man ja sagen, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, findet jetzt gerade nur in dieser Sekunde statt. Aber da kommt ja noch irgendwas dazu.
Ja, ja, da hast du natürlich absolut recht, ja, zu sagen, auch online findet es einmalig statt, aber es fehlen mir Ebenen. Es fehlen mir mehrere sinnliche Ebenen. Also natürlich kann ich dich sehen, aber du bist zweidimensional. Ich kann dich nicht riechen, ich kann die Energie ja ein Stück weit spüren, klar, aber anders, als wenn du jetzt, sei es neben mir sitzt oder eben als Darsteller auf der Bühne bist. Bei uns hier in Bregenz bei den Festspielen kommt ja noch dieses Element Wetter mit dazu. Das macht diesen Reiz der Sehbühnendarbietung aus, dass du natürlich das nicht das Element, sondern die Elemente noch ergänzend obendrauf hast. Das heißt, du sitzt da, du siehst einen Sonnenuntergang, es ist schön warm, du hast Vögel da. Wahlweise ist es das alles nicht, sondern es regnet oder hat gerade geregnet, es ist ziemlich kalt. Und je nachdem, wie das ist, hast du eine völlig unterschiedliche Stimmung. Sowohl auf der Bühne als auch im Publikum. Und jetzt möchte man ja meinen, ja klar, wenn es regnet, ist die Stimmung schlecht. Der Witz ist, die Stimmung ist immer besonders gut, wenn es regnet.
Weil?
Weil die Sänger sind da draußen und geben alles im Nieselregen. Also wenn es richtig, richtig regnet, dann brechen wir natürlich ab. Ich will jetzt hier nichts Falsches vermitteln. Aber wenn es eben leicht nieselt, dann spielt man weiter. Das ist ein völliges gegenseitiges Einverständnis. Das Publikum will nicht gehen, die Sänger wollen nicht gehen. Das Publikum ist fasziniert, dass die Sänger bei dem Wetter immer noch Höchstleistung bringen. Und die Sänger sind fasziniert, dass 7000 Menschen im Nieselregen sitzen bleiben, um ihnen zuzuhören. Und das sind oft die besten und intensivsten Performances, die wir haben.
Ich habe in einem anderen Podcast-Gespräch auch gesagt, wir müssen öfter mit den Kongressen rausgehen, um wirklich diese Ausgesetztheit, aber auch diese ganze Bandbreite von sinnlichen Wahrnehmungen, du hast genannt das Riechen, aber das Fühlen, Vibrationen, Regen und so weiter, um das wieder einzuladen und nicht in sterilen Räumen sitzen und dann womöglich in klimatisierten Räumen über den Klimawandel philosophieren. Ich habe noch ein Zitat, was ich unbedingt noch mal anbringen wollte. Du hast mal gesagt, dass du innere und äußere Räume immer zusammendenkst. Das interessiert mich. Was meinst du damit?
Okay, also es ist eben einfach so, dass ich so stark empfinde, dass so viel mehr immer mitschwingt als nur das, was direkt vor dir in dem Raum stattfindet bei einer Veranstaltung. Und der Reiz für mich ist immer, das, was dahinter ist, auch noch irgendwie mit reinzubringen in den Raum. Und ich glaube, dass in unserer reizüberfluteten Welt es manchmal wieder schön ist, wenn du es eher reduzierst und diese inneren Denkräume wieder anregst beim Betrachter.
Eine Innenraumerkundung angesichts dieser ganzen Flut von Informationen und von Bewertungen, die wir vornehmen müssen, wie wir was finden, ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ich spüre das an mir selber, dass ich zunehmend diese visuelle Dauerbeschallung versuche zu eliminieren oder zu minimieren, auf jeden Fall. Und der Grund dafür ist, dass ich, obwohl ich so ein visueller Mensch bin und das absolut brauche, es ist mir einfach zu viel. Und ich spüre und merke, wie ich darüber meinen eigenen, meinen inneren Raum und auch meine Fantasie zunehmend minimiere. Und ich glaube, bei mir findet dieser Prozess halbwegs bewusst statt. Bei ganz vielen Menschen findet er unterbewusst statt und das ist aber viel gefährlicher. Also, dass sie sich eben nicht entziehen und dadurch ihre eigenen Bildräume zerstören. Und das ist für mich so etwas, was ich gerne wiederbeleben möchte, wenn ich die Möglichkeit habe in einer Veranstaltung oder mit einem Bühnenbild, dass man eher einen offenen und nicht zu sehr gestalteten Raum kreiert und durch kleine Impulse einfach ein Erleben im Betrachter herstellt.
Was könnte denn so ein kleiner Impuls sein? Nur als Beispiel, das ist jetzt natürlich aus der Luft gegriffen, aber damit man sich etwas konkret vorstellen kann.
Du kannst im Prinzip alles nehmen. Also du könntest auch einen Scheinwerfer, der ganz gerade von oben nach unten leuchtet, also dass es so einen kleinen Lichtkegel gibt, und könntest da einfach immer mal wieder einen Wassertropfen runterfallen lassen in diesem Licht. Punkt.
Licht, Punkt.
Ja, genau, in diesem Lichtpunkt. Der Betrachter kann sich darüber fragen, was wollen die mir sagen? Was hat das mit der Veranstaltung zu tun? Kann aber auch völlig frei werden davon, kann sich aber vielleicht auch viel besser konzentrieren auf das, was gesagt wird. So geht es mir zum Beispiel auch, dass ich eigentlich mich besser konzentrieren kann auf das Gesagte, wenn ich irgend so was Minimales habe, was mich visuell beschäftigt. Das hilft mir, konzentriert zuzuhören. Anstatt, und dann machen wir noch die digitale Präsentation und dann noch die Lichtorgel drauf und. Also diese totale Reizüberflutung hat in meiner Betrachtung den Nebeneffekt, dass es einfach zerstreut, ablenkt, dich ein bisschen stumpf macht und du mitgerissen wirst mit irgendwas.
Das finde ich jetzt total spannend, was du sagst. Ich muss nochmal den Soziologen Hartmut Rosa zitieren, der gesagt hat, diese Giga-Mega-Inszenierungen führen zu Überwältigung. Aber Überwältigung lässt diese resonante Antwort eigentlich verstummen. Und du hast sowas Ähnliches gesagt, dass man dann stumpf wird. Aber das ist ja ein Glaube, wenn man jetzt ganz doll auf die Sahne haut und noch mehr Sänger und noch mehr Licht, dass das auch mehr Wirkung hat. Wie ich dich höre, setzt du gerade in dieser Zeit von der totalen Reizüberflutung dann eher auf diesen Kontrapunkt, dieses kleine, also wie mit so einer Akupunkturnadel Impulse zu setzen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das ist ja ein bisschen Homöopathie auch. Und man würde unterstellen, die Bühnenbildnerin, die macht jetzt natürlich einen ganz opulenten Raum. Und wenn ich kann, verweigere ich das eher. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich dran glaube, dass das auch für den Inhalt der Veranstaltung hilfreich ist. Und natürlich auch für den Betrachter einfach. Also, dass er besser zu sich kommt und das Gesagte aufnehmen und verarbeiten kann, als wenn er da eben noch eine Multivisionsshow hingelegt bekommt.
Ich habe so den Verdacht, dass es ein bisschen auch was mit der Frage zu tun hat, wie groß das Ego des Szenografen oder der Szenografin ist. Wie siehst du das? Siehst du dich als dienend, als ein Gefäß? Also du sagst, du saugst auf und du gibst ab. Ist das eine dienende Funktion?
Es ist auf jeden Fall eine dienende Funktion, weil genau das unterscheidet es ja zu freier Kunst. Und als ich eben jung war, habe ich sehr wohl den Wunsch gehabt, Bildhauerin zu werden. Und eigentlich hat mich genau das davon abgehalten, dass ich einfach ein Teamplayer bin. Ich möchte den Austausch mit anderen und möchte Anregungen und darüber meine Ideen noch erweitern, verbessern.
Ich habe halt mal ein sehr abschreckendes Beispiel erlebt. Da ging es um die Expo 2000 in Hannover und ein berühmter französischer Architekt, dessen Name hier nicht genannt werden soll, hat sich selbst total verwirklicht mit seinem Minimalismus. Es sind endlose, schwarze, unbeleuchtete Gänge entstanden, in denen da tatsächlich nichts passierte. Das war aber kein Minimalismus, sondern das hat einfach nur abgeschreckt, weil man Angst hatte vor der dunklen Höhle.
Wenn du jetzt dieses Beispiel nennst, da greife ich jetzt zurück auf anderes, was du vorher gesagt hast. Vielleicht ist es die Resonanz, die es in dir erzeugt hat. Vielleicht wollte er, ich sage jetzt im Zweifel für den Angeklagten, vielleicht wollte er dich aus deiner Comfortzone rausholen und in diesen dunklen Raum reinlocken, um dir dort ein ganz eigenes Erlebnis zu bereiten, aber bei dir ist es so nicht angekommen.
Genau, und ich weiß nicht, ob andere Besucherinnen und Besucher vielleicht da eine völlig positive oder beglückte Resonanz haben.
Klar, die Geschmäcker sind ja letztendlich auch verschieden und man sieht und hört Dinge, wo man selber denkt, Wahnsinn, wie kann das irgendjemand gefallen, und andere finden es ganz toll und sind begeistert. Das ist die Freiheit.
Und mit diesem Freiheitsbegriff sind wir auch wieder an dem Punkt der unterschiedlichen Resonanzen angekommen. Susanna, hat mir große Freude gemacht, mit dir durch innere und äußere Räume zu wandern. Und ja, ich wünsche dir einen tollen, resonanten Festspielsommer und sage nochmal herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke, Michael. Hat mich auch sehr gefreut mit dir.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.